предложения, которые были сделаны президентом Трампом.
Willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, politischen und gerne auch historischen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen. So auch in der heutigen Folge. Ich habe mit Markus Reisner von der Theresianischen Militärakademie an der Theresianischen Militärakademie gesprochen. Ich habe ihn dort besucht. Ich habe dabei auch die Gelegenheit gehabt, mein Buch, das ich gemeinsam mit Franz Zede geschrieben habe, zur Neutralität vorzustellen und zu besprechen im Rahmen der dortigen Ausbildung. So einige Fragen, die damit zusammenhängen, auch zu besprechen. Neutralität, gemeinsame europäische Verteidigung und die ganz große Frage, was tun wir als mittelgroßes und militärisch nicht so starkes Land, wenn das Völkerrecht nicht, Klammer auf, mehr, Klammer zu, schützt, vielleicht hat es uns auch nie geschützt. Es gibt so einige Themen und dazu gehört auch die Neutralität, die wahrscheinlich immer relevant sind und für Österreich bis auf Weiteres relevant bleiben werden. Und da, wie gesagt, im Zuge dieses Besuchs hatte ich auch die Gelegenheit, mit ihm eine Podcast-Folge aufzunehmen. Er ist viel beschäftigt, viel gefragt, hat nicht so viel Zeit. Es ist ein bisschen her, dass wir gesprochen haben miteinander. Umso mehr hat es mich gefreut, dass wir jetzt endlich mal Zeit gefunden haben. Und das Gespräch, ihr ahnt es vielleicht, auch aufgrund des kurzen Clips am Anfang, hat sich um die Ukraine gedreht, um die Lage in der Ukraine und auch darüber hinaus. Am Anfang habt ihr ein kurzes Zitat von Wladimir Putin gehört zur Frage von möglichen Friedensverhandlungen bzw. einem möglichen Frieden mit der Ukraine. Da tut sich jetzt gerade ein kleines bisschen. Selenskyj hat einen Vorstoß gewagt mit einem offenen Brief in Richtung Putin. Putin wiederum kann jetzt auch nicht so tun, als hätte er überhaupt kein Interesse an Frieden. Trump hat auch ein oder zwei Sätze dazu gesagt, die will ich auch ganz kurz vor der Folge abspielen, nämlich jetzt.
President Zelensky wrote a letter to President Putin. He wants the two of them to meet, to hash out the end of the war in Ukraine, because he thinks you are too busy with the war in Iran. Is he right?
Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. But I think it would be great if they met. They should get it done. It's just going to happen. They're going to make compromises. I suggested those compromises. And, you know, we've had a lot to do with it. We'd love to see their two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop. Last month, they had 25,000 people killed. Soldiers, mostly soldiers, some people, but mostly soldiers. And it's been averaging probably almost 25,000 people every month of soldiers killed. And I've been very strong on the fact that they've got to get that over with.
Da ist Trump sicher nicht alleine. Dieser Krieg muss so schnell wie möglich aufhören. Er hätte nie begonnen werden dürfen. Trump hat ja noch im Zuge des letzten Wahlkampfs angekündigt, innerhalb von 24 Stunden Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu schaffen. Diese 24 Stunden sind mittlerweile lange vorüber und man merkt, dass sein Interesse auch über weite Strecken abgenommen hat, weil er eben nicht gleich das bekommen hat, was er gleich haben wollte. Aber leider sind Konflikte nicht so einfach, wie man sich das manchmal von außen vorstellt. Aber genug dazu. Was ich jetzt noch kurz als Zwischenbemerkung anbringen möchte, ist, dass wir dieses Gespräch vor diesen letzten Vorstößen aufgenommen haben, aber erst vor wenigen Tagen, also Anfang Juni. Und leider sind einige der dabei angesprochenen Themen ohnehin, zumindest im Moment scheint es so, mehr oder weniger zeitlos. Wir haben über Kriegstechnologie gesprochen, weit über die Ukraine hinaus, die Frage der gesamteuropäischen Verteidigung und noch ein bisschen allgemeiner, wie man Frieden sichert, ohne dafür einen Krieg führen zu müssen. Und damit wünsche ich euch eine spannende Folge. Ton ab. Ja, servus Markus. Schön, dass du bei Recht Politisch bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und dieses Mal sind wir in einem ganz besonderen Umfeld, nämlich an der Militärakademie in Wiener Neustadt.
Ich bitte alle Gäste, sich ganz kurz vorzustellen. Jetzt denke ich mir, wenn ich das nur bei dir nicht mache, werden sich andere Gäste fragen, warum sie nicht von mir vorgestellt wurden oder warum ich bei Ihnen angenommen habe, dass Sie eh jeder kennt. Dich kennen wirklich, wirklich viele, aber der Fairness halber bitte ich auch dich, dich ganz kurz vorzustellen, den Hörerinnen und Hörern, wer du bist und was du machst.
Natürlich, mein Name ist Markus Reisner, ich bin Oberst des österreichischen Bundesheeres, bin an der Militärakademie Wiener Neustadt Leiter des Instituts 1 für Offiziersgrundausbildung und somit verantwortlich für die Offiziersgrundausbildung aller österreichischen Offiziere.
Wir haben schon ein paar Mal bei Recht politisch gesprochen über militärische Entwicklungen ganz allgemein. Ich habe nachgesehen, bevor wir uns heute getroffen haben, unser erstes Gespräch war zu Drohnen. Und wir haben auch das ein oder andere Mal über die Situation in der Ukraine gesprochen. Wenn ich jetzt an diese Gespräche zurückdenke, vor allem bei der Ukraine, fällt mir auf, dass das ein bisschen eine Achterbahnfahrt war. Das heißt, einmal haben wir gesprochen, da hat es für die Ukraine besser ausgesehen, dann wieder schlechter. Jetzt, wenn man die Medien verfolgt, hat man den Eindruck, die Ukraine ist drauf und dran, diesen Krieg zu gewinnen. Wie siehst denn du das?
Ja, der Eindruck täuscht natürlich dich nicht. Es ist genauso, dass wir diese Achterbahn der Gefühle auch erleben. Nach meiner Rechnung haben wir jetzt die 10. Phase dieses Konflikts. Ich möchte jetzt nicht im Detail die einzelnen Phasen darstellen und beschreiben, aber ich möchte das mit einer einfachen Metapher versuchen, den ich auch immer wieder verwende, nämlich der Metapher eines Boxkampfes. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen scheinbar überlegenen Gegner gehabt, die Russen, und einen eigentlich Nicht-Favoriten, nämlich die Ukraine. Und die Ukraine hat es geschafft, vor allem im Beginn des Krieges, in den ersten Phasen, diesen scheinbar überlegenen Gegner einige sehr schmerzhafte Treffer beizufügen. Und dann haben wir ein Wechselbad der Gefühle erlebt, das vor allem im Prinzip im Kern davon bestimmt war, dass beide Seiten auch immer mehr Unterstützung bekommen haben aus unterschiedlicher Ebene. Also zum Beispiel bei den Russen waren es die Chinesen, die Nordkoreaner, aber auch die Inder. Und bei den Ukrainern waren es natürlich die Amerikaner und dann auch die Europäer. Und das ist der Grund, warum wir quasi ein Hin und Her leben. Und jetzt im Moment, hast du völlig recht, sieht es gerade nach einem sehr schweren Winter wieder gar nicht so schlecht aus für die Ukraine. Die Ukraine hat es geschafft, die Ukrainer hat daher mit sehr innovativen Ideen die Russen an der Front gestoppt mit einer Art Drohnenwall. Das heißt, wir haben hier auf der operativ-taktischen Ebene ein Patt, aber auf der strategischen Ebene sehen wir, dass beide Seiten versuchen zu eskalieren. Und das ist der Grund, warum wir diese sehr schweren Luftangriffe von beiden Seiten aufeinander sehen.
Ich habe den Eindruck, dass Russland immer dann, wenn es militärisch nicht so läuft, anfängt, auf die Achillesferse, auf die Achillessehne der Ukraine zu gehen, nämlich die Zivilbevölkerung. Also eskalieren, um die Oberhand wieder zurückzugewinnen. Und vielleicht, das ist jetzt aber nur meine Vermutung und auch meine Frage an dich, steckt dahinter die Strategie zu sagen, wenn ich im Schlachtfeld nicht gewinnen kann, aber die Zivilbevölkerung dazu bringe, dass sie diesen Krieg nicht mehr weiterführen will, kann ich ihn ja auch gewinnen, ohne militärisch zu gewinnen.
Ja, der Eindruck täuscht es nicht. Wir haben also auch immer wieder gesehen, dass wenn bei Russland sich die Situation verschlechtert, also wenn sie aus einer Runde herausgehen, die sie eben nicht für sich entschieden haben, dass sie zum Beispiel mit nuklearen Waffen drohen, dass es Übungen gibt, dass wir den Einsatz von Mittelstreckenraketen sehen, die nuklear bewaffnet werden können und dass wir konkrete Drohungen auch gegenüber Europa und den USA erleben. Und wir sehen leider auch, dass gerade auch in diesen Situationen die Russen verstärkt, also mit massiven Luftangriffen versuchen, die Städte zu treffen, um natürlich aus einer gewissen Ungeduld heraus den Ukrainern vor Augen zu führen, dass es eigentlich keinen Sinn hat, diesen Krieg weiterzuführen. Aber dieses Kalkül geht eben für die Russen nicht auf und die Ukraine hat nach einem sehr schweren Winter, der also wirklich sie an die Grenzen des Möglichen gebracht hat, es wieder geschafft, sich aufzuraffen, das Schild nochmal aufzuheben, das Schwert in die Hand zu nehmen und sich wieder den Russen zu stellen. Und das macht die Russen natürlich zunehmend wütend.
Wut, weiß ich zumindest aus dem Zwischenmenschlichen, ist ein schlechter Ratgeber. Auch bei einem Boxkampf verliert man umso eher, wenn man wütend wird, weil man ja mit kühlem Kopf schauen muss, wo man einen guten Treffer landen kann. Gilt das auch für das Militärische?
Das gilt absolut für das Militärische. Es ist sogar so, dass die Wut einen dann oft in Rage kommen lässt und dass man dann oft blindlings um sich schlägt. Und das ist ja auch erkennbar, wenn man sich ansieht, die Art und Weise, wie Russland mit seinen Soldaten umgeht, die es quasi blindlings in diesen Drohnenwall der Ukraine hinein treibt, wo sie dann quasi getötet werden. Was man natürlich erkennen kann, ist aus meiner Sicht, dass die Ukraine durch die Unterstützung, die sie bekommt, und das ist ja auch das, was wir Militär das sogenannte Center of Gravity bezeichnen, das Entscheidende, es immer wieder schafft, sich aufzurappeln. Und das ist auch vor allem gerade dieses Jahr bemerkenswert, weil nämlich der Hauptunterstützer der Ukraine, und das waren die USA, sich immer mehr von der Ukraine abwendet. Nicht in allen Bereichen. Es gibt zum Beispiel sehr wohl noch die Übergabe von sehr wichtigen Intelligence-Daten der USA an die Ukraine. Aber interessanterweise kommt hier jetzt Europa ins Spiel, wo die europäische Rüstungsindustrie, die sich zwar schwer tut, faktisch für die europäischen Staaten Streitkräfte zu liefern, aber jetzt eine Lücke schließt, die die Ukraine so dringend gebraucht hat, nämlich die Lücke der Produktion im Ausland, also außerhalb des Zugriffes der russischen Streitkräfte. Und das verhängt im Moment sehr gut und das macht es auch für die Ukraine möglich, Druck auszuüben. Und jetzt muss auch klar gesagt werden, das Ziel der Ukraine an dieser Stelle ist es, nicht unbedingt jetzt Russland zu besiegen, aber Russland so weit unter Druck zu bringen, dass Russland einsieht und bereit ist für Verhandlungen.
Zu den Verhandlungen komme ich dann noch. Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz auch die Frage stellen, Stichwort USA. Wir reden sehr viel von Drohnen. Jetzt sehen wir aber gerade, dass die Ukraine ein größeres Problem hat mit Luftangriffen durch Russland. Und das Wort das da immer fällt, sind die fast schon sagenumwobenen Patriot-Raketen. Und wenn die USA selbst nicht genug haben, beziehungsweise sie lieber liefern an ihre Partner im Nahen Osten, bleibt wenig Platz für die Ukraine. Und Zelensky hat sich ja jetzt auch gewendet an Trump direkt, um zu sagen, ich brauche diese Patriot-Raketen, um den Luftraum zumindest einigermaßen vor den russischen Raketen und sonstigen Luftangriffen zu schützen.
Ja, du bist am Punkt. Es ist also trotz aller Erfolge der Ukraine trotzdem noch der Fall, dass vor allem diese strategischen Luftangriffe die Ukraine sehr schwer treffen, vor allem die kritische Infrastruktur, aber auch die Rüstungsindustrie und natürlich auch die Elemente, die die Bevölkerung braucht zum Überleben. Und hier gibt es natürlich ein Waffensystem, das sehr wohl heraussticht, denn es ist das einzige Waffensystem oder quasi ähnliche Waffensysteme können das auch natürlich, aber es ist das einzige Waffensystem, das es möglich macht, dass die Ukraine sich gegen die neben den Hunderten und Tausenden Drohnen anfliegenden Marschflugkörper und ballistischen Raketen zu wehren. Und das hat Zelensky auch jetzt noch einmal klar in einem Schreiben an Trump zum Ausdruck gebracht, wo er fast in jedem zweiten Absatz darauf hingewiesen hat, dass er diese neuen Patriot-Raketen vom Typ PAK-3 braucht, um sich quasi hier gegen die Russen wehren zu können und dem russischen Druck etwas entgegenzuhalten. Er bietet jetzt sogar an, und das wird jetzt interessant, der USA, ob es nicht möglich wäre, faktisch amerikanische Patriot-Raketen über Lizenzfertigung in der Ukraine zu erzeugen. Und das wird jetzt interessant sein, wie die Amerikaner quasi hier entscheiden, denn dann sieht man, ob das Commitment von Trump noch immer für die Ukraine da ist oder nicht. Interessant ist aus meiner Sicht auch und auch etwas bedrückend, dass im fünften Kriegsjahr die Europäer es nicht geschafft haben, im Prinzip vergleichbare eigens produzierte Systeme auf dasselbe Niveau zu bringen. Wir haben also im Moment ca. 650 Stück Patriot-Raketen, die im Jahr produziert werden. Das vergleichbare europäische System ist das System SAMPT. Produktionsrate sind noch 100 bis 150. Also es ist schwer nachvollziehbar, warum man es also nicht geschafft hat, das also weiter zu steigern in der Produktionsrate. Und alleine, um jetzt auch ein bisschen den Irankrieg hier an dieser Stelle zu erwähnen, in den ersten 3 Tagen des Iran-Konflikts hat die USA und ihre arabischen Verbündeten einen Bedarf von fast über 800 Patriot-Raketen verbraucht, um die iranischen Raketenangriffe abzuwehren. 800 Stück, das ist also mehr als eine Jahresproduktion im Wesentlichen. Und darum sieht man, warum Patriot-Raketen momentan ein Gut sind, das ein absolutes Engpassgut ist. Und das erklärt aus meiner Sicht auch, warum Staaten wie China sehr wohl ein Interesse daran haben, dass Russland diesen Krieg auch weiterführt, weil natürlich Russland quasi hier ein Werkzeug ist, über den quasi China seinen Gegner abarbeiten kann, und das ist die USA.
Man merkt dann natürlich auch die Prioritäten der USA und dass Israel zum Beispiel für die USA wesentlich wichtiger ist und auch die anderen arabischen Partnerländer als die Ukraine es ist. Und weil du gerade gesagt hast, das Commitment von Trump gegenüber der Ukraine, wenn ich jetzt daran denke, wie er Zelensky bei seinem Besuch im Weißen Haus behandelt hat, wundert man sich, dass die USA die Ukraine überhaupt noch unterstützen.
Das ist richtig. Herr Rubio hat ja vor kurzem auch gesagt, für die USA sind die Verhandlungen momentan beendet. Sie wenden sich jetzt quasi ab und erst wenn es wieder das Interesse gibt von den Konfliktparteien, also sich hier aufeinander zuzubewegen, dann wird man sich wieder involvieren. Und es hat ja 2 Treffen gegeben, wo es also zu sehr schmerzhaften Auseinandersetzungen fast gekommen ist, vor allem für die ukrainische Seite, sehr demütigend. Das eine, das wir gesehen haben damals im Weißen Haus, und da gab es noch ein 2. Treffen, wo man also auch gehört hat, dass also Karten durch die Gegend geflogen seien, weil eben die Amerikaner versucht haben, auf die Ukraine einzuwirken. Aber sehen wir uns das ganz kurz noch ein bisschen an, denn vielerorts hört man ja, naja, Zelensky ist ja schuld, der muss sich jetzt endlich bewegen, damit dieser Krieg zu Ende ist. Ich stimme dem nicht zu. Warum? Denn Zelensky hat bereits letztes Jahr ganz klar auch gesagt, okay, er hat eingesehen, es wird für die Ukraine sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, die besetzten Gebiete, auch die Krim, zurückzuerobern oder zu befreien. Aber was man möchte, und dazu ist man auch bereit, ist ein Waffenstillstand entlang der jetzigen Linie und nicht quasi den Umstand aufdoktriniert zu bekommen, quasi die besetzten Gebiete, die jetzt noch unbesetzt sind, faktisch, also über die besetzten Gebiete hinausgehend für die Russen die Möglichkeit zu schaffen, den ganzen Donbass in Besitz zu nehmen. Und das ist aus meiner Sicht absolut legitim, denn wenn die Russen es schaffen würden, die unbesetzten Gebiete aus den besetzten Gebieten heraus weiter anzugreifen, dann wären sie ja mit einem Moment hinter den letzten Verteidigungsstellungen, und das möchte die Ukraine natürlich nicht. So, jetzt könnte man sich fragen, na gut, wenn Zelensky dazu bereit ist, das quasi im Prinzip anhand einer Waffenstillstandslinie einfrieren zu wollen, was hindert eigentlich dann den anderen, das zu tun? Und da sind wir natürlich jetzt bei Russland, und Russland sagt, nicht, wir wollen das nicht, weil wir davon überzeugt sind, dass wir unsere Ziele sehr wohl noch umsetzen können.
Ja, Stichwort Verhandlungen. Es ist ja auch so, dass die Ukraine für Russland ein ideologisches Interesse ist. Da geht es ja nicht nur um Strategie, da geht es ja auch um die Erzählung von Putin. Er hat ja Geschichte gewissermaßen als Waffe eingesetzt, dass die Ukraine kein eigenes Volk ist, eigentlich eine Art, nicht mal Bruder, weil einem Bruder sollte man das eigentlich nicht antun, aber so eine Art basal ist oder vielleicht seine Untergruppe oder dergleichen. Ich meine, jetzt gehen wir ins Politische, aber da wären Verhandlungen ja dann sehr schwierig, weil da geht es ja nicht um einen Interessensausgleich, sondern um ein ideologisches Weltbild, das sich mit einer freien und unabhängigen Ukraine einfach nicht vereinbaren lässt.
Genau, da gebe ich dir völlig recht. Und ich war ja auch öfters in Russland aufgrund der Forschungen für ein Buch, das ich geschrieben habe über die Schlacht um Wien, also die Befreiung Wiens vom Nationalsozialismus durch die sowjetische Armee. Und ich habe das so oft auch gehört in den Gesprächen, dass man gesagt hat, na, die Ukrainer sind ja Russen. Also da gibt es ja keinen Unterschied im Wesentlichen. Ja, und für die Russen ist das sehr schwer zu verstehen, dass die Ukraine plötzlich sagt, dass sie quasi Richtung Westen sich orientieren möchte. Und das, was wir jetzt gerade sehen, ist, hat natürlich auch diesen ideologischen Charakter, der quasi hier mitspielt und auch der Umstand, dass ja Putin immer wieder in seinen Erklärungen und Reden stundenlang zum Teil quasi versucht, historisch herzuleiten, warum die Ukraine quasi urrussisch sei, erklärt er, warum dieser Krieg auch vor allem ideologisch geführt wird im Wesentlichen. Das macht es übrigens auch so schwierig, denn derartige Kriege sind natürlich besonders schwer quasi zu beenden, aber es sei auch hier zu hoffen, dass auch dieser Konflikt, und er wird auch über kurze Zeit auch zu einem Ende kommt.
Es muss ja auch militärische Planer geben, jetzt rein strategisch gedacht, durch eine strategische Brille. Was kann es da für einen Ausgleich geben? Du hast ja schon betont, viele haben das ja auch immer und immer wieder gesagt, der Donbass hat für die Ukraine ganz massive strategische Bedeutung. Es ist gewissermaßen die Festung, die Grenze des Landes, das Grenze sogar im Namen hat. Jetzt kann man da rein durch eine strategische Brille betrachtet irgendeine Art von Ausgleich finden, wenn man sich jetzt auch versucht hineinzuversetzen in diejenigen, die sagen, Russland hat ein strategisches Interesse, dass die Ukraine nicht zu mächtig ist oder nicht der NATO beitritt. Jetzt mal wirklich die politische Diskussion außen vor gelassen. Rein auf der strategischen Ebene, gibt es da irgendwo einen auf der Landkarte Strich, den man ziehen könnte, wo beide sich nicht voreinander fürchten müssen?
Ja, also versuchen wir jetzt einmal ganz kurz wirklich völlig out of the box zu denken und jetzt quasi uns nicht sofort einholen zu lassen von Dingen wie, na, das geht nicht oder das ist nicht vorstellbar oder sonstiges. Es gibt grundsätzlich drei mögliche Szenarien für diesen Konflikt, die auch immer wieder diskutiert werden und die auch immer wieder auch in der Vergangenheit gebracht worden sind als mögliche Lösungsansätze. Diese Szenarien nehmen quasi an, also nehmen wir quasi als Beispiel vergangene Konflikte und wie die gelöst worden sind und ich gehe sie ganz kurz durch. Ein Szenario ist das sogenannte deutsche Szenario. Das deutsche Szenario würde bedeuten, dass die Ukraine geteilt würde. Das kann zum Beispiel entlang des Dnepr sein, kann aber auch sein entlang der jetzigen Linie zum Beispiel, die also jetzt gerade heftig umkämpft ist. Und dann gibt es quasi eine Westukraine, die möglicherweise vielleicht sogar in der NATO ist und es gibt eine Ostukraine, die quasi im Einflussgebiet Russlands ist und auch russisch besetzt ist. Das kann durchaus vorstellbar sein und möglicherweise in den nächsten Jahrzehnten und im nächsten Jahrhundert ändert sich die Situation wieder auch völlig konträr, so wie wir das auch erlebt haben, Stichwort Bundesrepublik Deutschland und DDR. Das zweite Szenario ist das sogenannte koreanische Szenario. Das heißt, wir haben eine Situation, wo beide Seiten erkennen, aus einem Erschöpfungszustand heraus, und das erinnert ein bisschen schon sehr an die jetzige Situation, dass sie eigentlich ihre Ziele nicht erreichen können, aber der Krieg trotzdem ihnen beiden massiv schadet. Das heißt, man einigt sich schlussendlich auf einen Waffenstillstand, nicht einmal auf ein Friedensabkommen, sondern auf einen Waffenstillstand. Und man weiß, dass in Korea das fast 500 Tage gedauert hat, um ein 18-seitiges Papier zu verhandeln, das diesen Waffenstillstand begründet hat, der bis heute existiert. Das heißt, auch hier wäre vorstellbar eine Linie, zum Beispiel die Waffenstillstandslinie entlang der jetzigen Frontlinie, die also beide Seiten trennt. Wir haben faktisch eine Westukraine, die auch westlich orientiert ist, aber nicht Mitglied der NATO. Und wir haben eine Ostukraine, die quasi im russischen Einflussgebiet sich befindet, so wie das ja auch jetzt in Nord- und Südkorea ist, im Falle Nordkorea sogar mit einem eigenen Staat. Das dritte Szenario, das ist das sogenannte finnische Szenario. Und das erinnert quasi historisch an den finnisch-sowjetischen Krieg von 39-40, wo damals die Sowjetunion Finnland überfallen hat und dachte, sie hätte leichtes Spiel, sich aber massive Verluste zugezogen hat und die Finnen es geschafft haben, für alle völlig überraschend. Es ist sogar so, wenn man sich mit diesem Konflikt befasst, dass es sehr viele Parallelitäten gibt zu heute, auch zum Beispiel zur lange diskutierten Frage der Waffenlieferungen, dass Finnland schlussendlich geschafft hat, derartigen Widerstand zu leisten, dass die Sowjetunion eingesehen hat, dass es trotz auch eines weiteren danach geführten Krieges nicht in der Lage ist, Finnland zur Gänze in Besitz zu nehmen. Und Finnland musste dann trotz quasi der Aufgabe von Gebieten tatsächlich faktisch zu einem auch Frieden akzeptieren, der zu Gebietsverlusten geführt hat. Aber Finnland ist als souveräner Staat weiter bestanden und ist heute sogar Teil der EU und sogar auch der NATO im Wesentlichen. Also diese drei Szenarien sind denkbar. Und um jetzt quasi nochmal die Frage zu beantworten, was könnte man den Ukrainern bieten, um also auch schlussendlich dann in letzter Konsequenz vielleicht sogar auf einen Donbass zu verzichten? Das wäre zum Beispiel wirklich auch ein Beitritt in der NATO oder um jetzt sofort wieder den Druck herauszunehmen, es wären robuste Sicherheitsgarantien. Also die Ukraine hätte die Garantie, dass verlässlich für den Fall des Angriffes Russlands tatsächlich herbeigestanden werden würde. Und da sagt ja die Ukraine im Moment, das können wir uns so schwer vorstellen und darum wollen wir eben den Donbass nicht hergeben und wollen unsere Verteidigungsstellungen selbst kontrollieren können, um zu vermeiden, dass die Russen quasi sofort in der nächsten Situation wieder weiter angreifen.
Ich muss da jetzt beim Beispiel Finnland immer wieder daran denken, dass Finnland zwar heute voll souverän ist und auch deswegen darüber entscheiden durfte, der NATO beizutreten, aber während des Kalten Krieges bei seiner Außenpolitik noch stärker eingeschränkt war als beispielsweise Österreich. Das heißt, man hat immer nach Moskau geschaut, was darf man, was darf man nicht, weil man eine 1340 Kilometer lange Grenze ja bis heute auch zu Russland hat. Und die Ukraine war ja auch, wiederum Stichwort Finnland, neutral, hat Russland aber spätestens nach der Euromaidan-Revolution nicht gereicht. Und dann gleichzeitig bei der NATO muss ich daran denken, dass auch die Ukraine eigentlich Sicherheitsgarantien schon hatte und es sich herausgestellt hat, dass die nicht einmal das Papier wert sind, auf dem sie geschrieben waren, nämlich dem Budapester Memorandum.
So ist es, völlig richtig. Das Budapester Memorandum hätte ja eigentlich schon damals quasi zur Wirkung kommen können oder sollen, wie also das zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist, auch in der Frage der Krim-Situation im Wesentlichen. Und du brichst jetzt natürlich einen ganz wichtigen Punkt an, den wir auch vorher schon kurz thematisiert haben, nämlich diese ideologische Komponente. Also wenn im Prinzip Putin und auch viele quasi seinesgleichen davon überzeugt sind, dass die Ukraine ja russisch sei, dann ist es natürlich sehr schwierig, diesen Kompromiss zu erreichen, weil dann würde sogar der kleinste Kompromiss unmöglich gemacht werden, weil das Maximalziel der Russen so sich darstellt, wie es quasi im Moment sich darstellt. Und aus meiner Sicht besteht die Gefahr, dass selbst wenn ein Waffenstillstand jetzt passiert, die Russen wahrscheinlich die nächsten Jahre nur nützen würden, um sich neu aufzustellen und dann möglicherweise noch einmal anzusetzen. Und das ist auch die große Angst, die die Ukraine natürlich hat, dass es eine Pause gibt, die alle im Prinzip sofort aus einer Grundspannung in eine aufgelockerte Stimmung übergehen lassen, dass man dann zwei Jahre später vergessen hat, was eigentlich dieser Krieg bedeutet hat für die Ukraine und dass das dann wieder genützt wird, dieses Vakuum, dass also quasi faktisch Russland diesen Angriff erneuert. Wer kann das ausschließen? Niemand.
Ein anderer Punkt in dem Zusammenhang, den ich gerade bei Russland selbst nicht verstehe, ist der, dass man da ja eigentlich militärisch und auch sozialen Selbstmord begeht, weil Russland genauso wie auch Europa zu wenig Menschen hat, zu wenig junge Menschen hat, eine niedrige Geburtenrate hat. Und jetzt liest man davon, dass viele Soldaten an die Front geschickt werden, ohne überhaupt entsprechend ausgebildet zu sein. Jetzt rein aus taktischer Sicht, was bringt mir ein Soldat, wenn der nicht gut ausgerüstet und gut ausgebildet ist überhaupt?
Ja, wir haben da natürlich ganz andere Mentalitäten und man muss auch sagen, dass das zum Teil auch für die Ukraine zutrifft, denn die Ukraine hat also auch große Herausforderungen in der Ausbildung ihrer Soldaten und auch vor allem in der Rekrutierung ihrer Soldaten. Ja. Und darum finde ich auch wieder diese Metapher eines Boxkampfes durchaus angebracht. Ein Boxkampf dauert 12 Runden, wir sind aus meiner Sicht quasi in der Runde 10 und wenn also meistens bis zu dem Zeitpunkt ein Boxkampf nicht durch ein K.O. oder ähnliches entschieden worden ist, dann ist es so, dass man erkennen kann, dass eigentlich beide Gegner sich immer wieder in den Armen liegen, vom Schiedsrichter getrennt werden müssen, weil sie gar nicht mehr können. Und das sehen wir auch aus meiner Sicht jetzt gerade. Und es ist auch bemerkenswert, dass beide Seiten Äußerungen in diese Richtungen machen. Also denken wir daran, um den 9. Mai, das ist dieser traditionell sehr große Feiertag in Russland, Stichwort Große Vater, Ukrainischer Krieg, hat Putin das erste Mal wissen lassen, dass aus seiner Sicht der Konflikt möglicherweise bis Ende des Jahres vorbei sei. Selenskyj wiederholt das auch, sagt das auch, der Konflikt aus seiner Sicht muss bis im Herbst beendet sein. Beide haben natürlich auch konkrete Kalküle dahinter. Es ist also nicht so, dass Russland das jetzt aktuell militärisch bereits am Verlieren ist, trotz dieser Pattsituation. Aber die Angriffe der Ukraine, die Sanktionen, das wirkt natürlich schön langsam und den Russen ist bewusst, dass ihre Wirtschaft vielleicht nachhaltigen Schaden leiden wird. Das ist ja nicht so die Frage des Soldaten oder auch des Geräts, sondern einfach die wirtschaftliche Situation. Auf der anderen Seite weiß aber auch Selenskyj, dass der letzte Winter sehr, sehr hart war und dass der nächste Winter wieder vor der Türe steht und dass es sehr schwierig sein wird, diesen nächsten Winter aufgrund der laufenden Zerstörungen, die ja auch jetzt passieren, wieder zu überstehen. Und auch er sagt, wir müssen also den Druck so weit aufbauen, dass wir Ende des Jahres vielleicht Verhandlungen beginnen können. Darum wirbt er ja auch darum. Und diese zwei Aspekte aus meiner Sicht machen sehr wohl Mut. Wir haben natürlich überhaupt keine Vorstellung und kein konkretes Datum, wann dieser Konflikt zu Ende gehen wird. Das wird dann der Historiker in der Nachschau erklären, warum das genauso gekommen ist. Aber aus meiner Sicht gibt es sehr wohl Indikatoren, die darauf hindeuten, dass beide Seiten erkannt haben, dass sie aus dieser Pattsituation sehr schwierig herauskommen können.
Ich muss da denken an den letzten Boxkampf von Usyk. Da hat er gegen einen Gegner gekämpft, der größer war als er, der schwerer war als er, der auch muskulöser war als er, der zumindest so ausgeschaut hat. Und es war ein sehr langer Boxkampf und dann am Ende hat er doch noch gewonnen, aber es war gleichzeitig dann auch umstritten, weil der Schiedsrichter den Kampf abgebrochen hat und der Rico Verhoeven, der Niederländer,
so wie alle Niederländer, sehr groß, so wie nicht alle Niederländer, aber auch sehr muskulös mit einer enormen Ausdauer, hat das nicht ganz eingesehen. Aber der Schiedsrichter musste den Kampf abbrechen aus seiner Sicht. Einerseits hat er den Gong nicht gehört, andererseits, weil es ja auch darum geht, dass der Schiedsrichter die beiden Kämpfer schützt. Damit bei einem Kampf, wo man sich mit sehr viel Kraft in die Goschen haut, verzeih mir die Ausdrucksweise, keinem was passiert. Wir haben jetzt keinen solchen Schiedsrichter in der Weltpolitik.
Du bist absolut am Punkt. Also ich, wenn ich an den Boxkampf denke, dann denke ich immer an den russischen Boxer namens Valuev, der sehr bekannt ist. 50 Kämpfe, 2 verloren, 1 unentschieden, alle anderen.
Riesengroß.
Riesengroß, alle anderen hat er gewonnen, nicht durch besondere Gefechtstechnik und Taktik, sondern durch schiere Masse. Aber er ist 2 besiegt worden. Aber du hast natürlich recht, es braucht diesen Schiedsrichter. Ich behaupte, es gab auch lange Zeit diesen Schiedsrichter, das waren die USA. Es wird oft übersehen, dass bereits im ersten Jahr des Krieges damals auch der amerikanische Generalstabschef, und der hat es natürlich in Abstimmung mit der Politik Bidens gesagt, faktisch darauf hingewiesen hat, beide Konfliktparteien, dass jetzt der beste Moment wäre, faktisch wieder zur Raison zu kommen, Waffenstillstandsverhandlungen zu beginnen, vielleicht Frieden zu schließen. Hat damals, Mark Milley war das, große Kritik quasi empfangen für diesen Vorstoß. Aber er hat versucht, quasi im Auftrag der amerikanischen Regierung hier zu vermitteln. Dazu kam es aber nicht. Jetzt haben wir einen anderen Präsidenten, Präsident Trump, der das Interesse zunehmend verliert an der Ukraine. Ich wiederhole, Rubio hat vor kurzem gesagt, wir haben uns zurückgezogen, wir wollen also da nicht mehr beteiligt sein, und damit haben wir das Freispiel der Kräfte. Und jetzt kommt das Entscheidende. Vielleicht können beide auch gar nicht mehr so recht, aber jetzt sind sie Werkzeug für andere. Also wie gesagt, wenn der chinesische Außenminister letztes Jahr erklärt bei einem Besuch bei der EU-Außenbeauftragten Kallas, dass sie überhaupt kein Interesse daran haben, dass Russland diesen Krieg verliert, weil dann würden sich die USA China zuwenden, dann ist das eine klare Ansage. Wenn wir sehen, dass natürlich auch der Westen Interessen hat, dass quasi faktisch die Ukraine hier an vorderster Front steht, damit man selbst nicht involviert wird, dann haben wir also auch hier klare Interessen. Und das ist die Situation. Und jetzt fehlt es diese regelnde Hand, die im Prinzip sagt, okay, es reicht, wir müssen jetzt versuchen, diesem Sterben ein Ende zu bereiten.
Es gibt ja in Europa viele, die sagen, das ist nicht unser Krieg. Und Russland würde nach einem Sieg in der Ukraine Ruhe geben, unter Anführungsstrichen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wir sind im Krieg. Auf die eine oder andere Art und Weise. Was sagst du?
Ja, ich versuche wieder aus dem Blickwinkel des Historikers die Situation zu betrachten, und da fallen natürlich sofort die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts einem auf, wo man es also auch gedacht hat, im Hinblick auf Adolf Hitler und seine Expansion, dass man ihm, wenn man ihm ein bisschen was gibt, quasi schon zufriedenstellen könnte, und heute weiß man, dass er eher noch mehr Appetit bekommen hat. Ja. Auch hier, es ist einfach sehr, sehr schwierig, eine Prognose zu treffen, sondern wir können eben nur anhand von Beispielen aus der Geschichte uns vorstellen, wie mögliche Szenarien sich entwickeln können. Aber es gibt aus meiner Sicht hier 2 Lager. Das eine Lager ist, so wie du auch richtig dargestellt hast, gut, die Russen nehmen sich den Teil, der ihnen zusteht, aber sie werden es dann quasi dabei bewenden lassen, weil warum sollten sie jetzt quasi nach Europa marschieren? Das ist das eine Lager. Hat auch durchaus Punkte, die dafür sprechen. Und ich persönlich halte es auch für unwahrscheinlich, dass die erste russische Gardepanzerarmee, um jetzt einen Verband zu nennen, bis nach Berlin marschiert. Warum sollten sie das tun? Denn dann würden ja wirklich alle aufwachen. Sie sind viel erfolgreicher mit diesen Methoden der hybriden Kriegsführung, so wie sie es anwenden. Aber es ist natürlich so, dass sie auch erkennen, dass Europa durchaus geschwächt ist, vor allem jetzt auch mit den USA, die sich zunehmend abwenden. Aber trotzdem, die Wahrscheinlichkeit halte ich persönlich eher für gering, mit der Ausnahme des hybriden Krieges, den wir jetzt gerade sehen. Denn Russland hat nicht mehr die Fähigkeit, so wie das die Sowjetunion hatte. Und das andere Lager sagt, nein, nein, wir müssen jetzt quasi noch aktiver werden und sie zurückdrängen, um zu vermeiden, dass quasi in der Zukunft wir einen Krieg haben, den unsere Kinder führen müssen. Beides sind absolut valide Standpunkte, die man nicht abschließend beantworten kann, sondern das kann man immer dann aus der historischen Nachsicht durchführen. Dann ist man ja schlauer und weiß, wie es dann besser gewesen wäre. Im Moment aus meiner Sicht ist das Wichtigste, dass man dem Aggressor, und das ist eindeutig Russland, zu verstehen gibt, dass man nicht bereit ist zu akzeptieren, dass es zu einem weiteren Vorstoß kommt. Und das bedeutet, dass Europa sich so aufstellen muss, dass es abschreckend wirkt gegenüber Russland und es nicht in die Gefahr kommt, dass es quasi zu einem leichten Opfer wird.
Du verwendest ja oft auch den Begriff Schrödingers Russland, dass man sagt, einerseits sagen die einen, die sind eh so schwach, die tun sich so schwer und würden so und so viel 100 Jahre brauchen, um die Ukraine zur Gänze einzunehmen, überspitzt formuliert. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Russland ist so stark, dass sie irgendwann halb Europa überrollen könnten. Wie stark ist Russland? Lässt sich das überhaupt einschätzen? Und das Zweite, was ich mir da auch oft denke, ist, nur weil Russland sich jetzt im Moment schwer tut oder schwerer tut, als sie selbst es gedacht hätten, heißt das ja nicht, dass es so bleibt, weil es kann ja trotzdem jederzeit eine Front einbrechen oder nicht. Oder
so ist
du
es.
Verwendest da ja oft auch das Bild von einer Tür und wenn man da mal durch die Tür durch ist, kann das auch sehr schnell gehen.
Genau, also die Geschichte ist voller Beispiele, wo man sieht, dass quasi im Finale eines Krieges überraschenderweise der eigentliche Verlierer noch in der Offensive war oder sich auch abgezeichnet hat aufgrund der Lage an der Front, dass da tatsächliche Favorit der Gewinner ist. Ja, es gibt also auch in der österreichischen Militärgeschichte gute Beispiele. Denken wir an die Sonzuschlachten, Elfisonzuschlachten, wo die Italiener langsam vorgerückt sind und in der 12. Sonzuschlacht haben die Österreicher sie zurückgeworfen, dann die Piave-Schlachten und schlussendlich doch der verlorene Krieg. Oder auch wieder den Ersten Weltkrieg bemühend, die Situation an der Westfront, die Offensiven des Deutschen Reiches, aber trotzdem quasi die sind verpufft, trotz der Gebietsgewinne, weil das Land einfach nicht mehr konnte in letzter Konsequenz und die Bevölkerung auch nicht mehr wollte.
Oder bei Deutschland im Felde ungeschlagen.
Das war dann die Dolchstoßlegende, die natürlich danach gewirkt hat und den Boden bereitet hat für den Zweiten Weltkrieg, der noch viel schrecklicher war als der Erste. Ja. Und auch hier ist es ganz interessant, weil man immer so tut, als wenn alles quasi voraussehbar gewesen wäre. Die Menschen, die den Ersten Weltkrieg, den Großen Krieg erlebt haben, die Stress danach, die wollten natürlich nicht, dass es noch zu einem viel verheerenderen Krieg kommt, aber sie haben die Zeichen nicht richtig gedeutet und das Ergebnis haben wir dann auch gesehen im Wesentlichen. Ja. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Ukraine und auf Russland, das Traurige ist, und ich habe das am Beginn auch gesagt, also entweder wir haben eine schnelle Entscheidung oder wir werden einen sehr, sehr blutigen Konflikt sehen und das war auch und ist auch so gekommen. Wir dürfen auch nicht vergessen, und das betone ich auch, es ist eben nicht nur ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland, Russland der Aggressor, Ukraine der Verteidiger, sondern es ist auch ein Krieg zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden, wo wir also sehen, dass Vertreter des globalen Südens ganz gezielt diesen Konflikt auch nützen für ihren eigenen Vorteil. Denken wir zum Beispiel an China oder auch das große Problem, das der globale Norden hat, dadurch, dass die USA sich zurückziehen, dieses Vakuum quasi schließen zu können. Und jetzt mag man zu USA stehen, wie man möchte, aber es ist nun mal der Fall gewesen, dass wir als Teil des Westens auch immer davon profitiert haben, dass die USA im Prinzip ein sicherheitspolitisches Vakuum gefüllt hat, vielleicht sogar überaus gefüllt hat, um ihre Macht zu projizieren. Und das hat sich jetzt geändert. In der neuen National Security Strategy und der daraus abgeleiteten National Defense Strategy der USA steht also eindeutig drinnen, dass die USA anerkennen, dass sie quasi faktisch auf dieser Welt mit neuen Partnern sich arrangieren muss, Partnern, die auch zu Gegnern werden. Und das bedeutet, dass sie quasi einerseits sich zurückziehen auf ihre Hemisphäre, aber andererseits auch von ihren Verbündeten gewisse Rollen einfordern. Und da kommt jetzt wieder Europa ins Spiel und das ist eben so schmerzvoll für die Europäer, denn die USA sagen, Russland ist in Zukunft euer Problem, ihr müsst euch mit ihm auseinandersetzen. Und da muss natürlich gesagt werden, dass wir das früher erkennen sollten und uns darauf orientieren und ausrichten sollten, dass wir in Zukunft eben abschreckend wirken und nicht leicht Opfer werden, nicht nur von Russland, sondern auch von anderen Playern, die einfach mit dem militärischen Mittel der Macht sich das nehmen, was sie meinen, das ihnen zusteht.
Ich sehe immer wieder so Grafiken, wo dann aufgezählt wird, wie viele Panzer Europa hat, wenn man es zusammenrechnet, wie viele Soldaten, wie viele Raketenabwehrsysteme und so weiter und so fort. Also, dass man da einfach addiert und sagt, Europa hat eigentlich sehr viele Soldaten, sehr viele Panzer, sehr viel Kriegsgerät und ist eigentlich sehr, sehr stark und man müsste nur zusammenhalten. Aber ganz so einfach ist diese Rechnung ja nicht.
Ja, so einfach ist es leider nicht. Wenn man das reine numerische betrachten würde, dann stimmt das schon. Dann würde man den Eindruck haben, dass wir quasi eine Überlegenheit haben. Und es wird auch von vielen argumentiert, wir haben jetzt quasi eine neue Rüstungswelle, die gar nicht notwendig ist, denn die NATO wäre so stark. Das Problem liegt im Detail. Die NATO hat also viele Fähigkeiten, die mittlerweile als veralten gelten, so sie überhaupt noch erhalten worden sind, aufgrund des Umstandes, dass man ja nach dem Kalten Krieg die Friedensdividende auch zu Recht eingefordert hat. Aber wir haben auch jetzt ein völlig verändertes Kriegsbild. Das heißt, wir sind zum Beispiel, was die strategische Raketenabwehr betrifft, fast nackt in Europa. Wir haben also nur die Fähigkeiten der Amerikaner, möglicherweise in Zukunft auch durch das System Arrow, das die deutsche Bundeswehr beschafft, auch hier Fähigkeiten, um Mittelstreckenraketen abwehren zu können. Aber sonst sind wir hier nicht gut aufgestellt. Und damit ist auch erklärbar, warum uns Russland zum Beispiel auch immer wieder mit dem Einsatz von Mittelstreckenraketen oder Ähnlichem droht, weil sie wissen, dass wir hier quasi nicht gut aufgestellt sind. Ich vergleiche das immer oft mit folgenden Metapher. Stell dir vor, die Russen stehen dir gegenüber in Lumpen gehüllt, aber sie haben ein scharfes Schwert, das sie auch bereit sind einzusetzen, während wir quasi im Armani-Anzug vor ihnen stehen, aber nicht einmal ein Taschenmesser eingesteckt haben. Und das macht den Angreifer so selbstsicher, indem er so tut.
Ich habe so einen Freund, mit dem ich sehr gerne, wenngleich auch sehr emotional diskutiere. Und der hat letztens ein Argument gebracht und ich dachte, okay, interessanter Punkt. Es wird ja immer wieder im Moment gewarnt, auch von Nachrichtendiensten, dass Russland 2029 oder bis 2029 die NATO angreifen könnte. Und er hat gesagt, ja, aber warum wartet Russland dann überhaupt, bis wir stark genug sind? So ein bisschen, um wieder zurückzugehen zu den Boxkämpfen. Russland könnte uns ja jetzt verprügeln, wo wir noch dabei sind, uns aufzutrainieren, weil Russland ist ja im Moment voll auftrainiert. Und er leitet daraus ab, zu sagen, naja, Russland will keinen Krieg mit uns. Ich denke mir wiederum, naja, oder Russland trainiert sich selbst auch gerade auf, um erst recht stark genug zu sein.
Ja, versuchen wir das noch kurz einzuordnen. Da sind wir ja wieder bei der auch vorher der von dir gebrachten Feststellung, was ist Schrödingers Russland, so wie ich das auch immer wieder sage, Schrödinger mit der Sache, mit der Katze. Je nachdem, aus welcher Blickwinkel man sie betrachtet, ist sie tot oder lebendig. Ja? Also wie ist das jetzt mit Russland? Ja? Auf der einen Seite hören wir, dass die Russen kurz vorm Zusammenbrechen stehen, auch jetzt wieder gerade, Wirtschaft quasi knackt, die weiterhin Drohnenangriffe der Ukrainer nehmen ihnen die Logistik auseinander. Also es kann ja wohl nicht mehr lange dauern. Das ist das eine Narrativ. Das haben wir immer wieder auch gehört in den letzten Jahren. Denkt daran, vor der Sommeroffensive der Ukraine, die 2023 gescheitert ist, dachte man ja, wenn die Russen jetzt den deutschen Leopard-Kampfpanzer sehen, dann sind sie ja, so sie überhaupt noch laufen können, weil sie alle besoffen sind, sowieso auf der Flucht sofort. Das war nicht so. Ich habe damals auch auf das hingewiesen, dass man also die Russen hier nicht unterschätzen soll, weil gewisse Fähigkeiten auf Seiten der Ukraine nicht vorhanden sind. Und das hat sich dann auch gerecht. Das ist das eine Narrativ, also kurz vorm Zusammenbruch. Das andere Narrativ ist, die Russen werden uns in 15, 10, 5, 3 Jahren angreifen. So, wie passt das jetzt zusammen? Und die Erklärung ist aus meiner Sicht relativ einfach. Auf der einen Seite sehen wir auch ganz klar auch ansprechbare Maßnahmen als Teil der Kriegsführung im Informationsraum, wo man den Unterstützenden unterstützen möchte, also die Ukraine, und den Gegner quasi heruntermacht. Das ist das eine. Also die Fähigkeiten des Unterstützten überhöht im Vergleich zu den anderen. Und das zweite ist der Umstand, dass man einfach selbstkritisch feststellt, dass man nicht vorbereitet wäre auf einen Konflikt, so wie den, den wir jetzt in der Ukraine sehen. Das heißt, die eigenen Streitkräfte müssen quasi nachgerüstet und aufgebaut werden. Und das erklärt den zweiten Umstand, dass man die Geduld verliert und sagt, okay, wir müssen jetzt bald was tun, weil wenn vielleicht die Russen uns wirklich antesten, dann wird es spannend. Und wir haben da vielleicht auch falsche Bilder. Der Krieg hat sich verändert. Wir sind zum Teil in einer Situation, wo wir alte Begrifflichkeiten verwenden, die heute nur mehr eingeschränkt anzuwenden sind. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade bereits den hybriden Kriegszustand, der geführt wird in einer Art und Weise, wo er gerade unterhalb der Schwelle des im völkerrechtlich definierten Pakets von Maßnahmen, die man quasi verwendet, um also einen Konflikt oder einen Krieg zu definieren, passieren als solches. Und da gibt es genug Beispiele dafür. Wir sehen bereits, dass versucht wird, ganz aktiv die Bevölkerung zu spalten. Und das tut übrigens nicht nur Russland, sondern das machen auch andere Länder. Und man muss auch sagen, auch der Westen hat also hier in Teilen in der Vergangenheit das auch wieder versucht. Das heißt, wir haben also hier quasi einen Krieg, der bereits tobt. Der konventionelle Krieg, der quasi sich dann ausdrückt durch den Einmarsch von großen Verbänden in Nachbarstaaten, so wie in der Ukraine geschehen, dass also hier die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Russland bis nach Zentraleuropa vorstößt. Wie gesagt, Russland ist nicht die Sowjetunion. Warum sollten sie das tun? Denn spätestens dann würden die Europäer erkennen, es ist wirklich ernst und würden quasi alle Befindlichkeiten aufgeben und sich zusammenraufen. Das heißt, aus Sicht der Russen strategisch gedacht, wollen sie ja genau das nicht erreichen. Das heißt, das ist viel wirkungsvoller für sie, quasi in dieser hybriden Art und Weise weiterzumachen, die Bevölkerungen zu verunsichern, die Gesellschaften zu spalten, die Staaten auseinander zu dividieren, damit sie nicht quasi geschlossen auftreten können und die Ukraine unterstützen und diese Center of Gravity der Unterstützung quasi auch tatsächlich bewerkstelligen können. Das heißt, aus meiner Sicht ist das die höhere Wahrscheinlichkeit und nicht der Umstand, dass Russland mit massiven Kräften quasi angreifen würde. Die müsste sie erst mobilisieren, die müssten sie ausbilden, da bräuchten sie die Kräfte dazu und so weiter und so fort.
Du hast es angesprochen, der Krieg hat sich verändert und unser Bild vom Krieg ist aber dennoch noch oft veraltet. Jetzt frage ich mich manchmal, welche Rolle, und ich bin nicht der Einzige, der sich das fragt, das ist ja auch eine Debatte, die gerade intensiv geführt wird, hat denn der Panzer noch, den wir ja gerade bei unseren alten Bildern vom Krieg wegen Filmen, wegen Büchern sehr oft vor Augen haben, wenn wir an Krieg denken, welche Rolle hat der einfache Soldat überhaupt noch? Welche Rolle haben alte, veraltete vielleicht Raketenabwehrsysteme oder auch Raketen überhaupt noch? Weil im Moment sprechen wir alle von deinem Leibthema und du warst da ja deiner Zeit voraus. Wir kennen uns ja auch von deinen Arbeiten zu Drohnen. Alle sprechen über Drohnen und manchmal hat man das Gefühl, alle anderen Kriegsmittel, alle anderen Formen von Krieg sind veraltet oder spielen überhaupt keine Rolle mehr oder nur eine geringere Rolle.
Ja, da hast du natürlich völlig recht. Jetzt versuchen wir ganz kurze Ordnung ins System zu bringen. Das Militär versucht immer sehr klar und strukturiert im Prinzip zu arbeiten. Und es gibt für uns das Völkerrecht auch. Und es gibt bei uns quasi definierte Domäne der Kriegsführung. Das sind also quasi das Landdomain, das maritime Domain, das Luftdomain, der Weltraum, das elektromagnetische Spektrum, der Informationsraum und der Cyberraum. Und der Krieg, der Konflikt spielt sich in diesem Koordinatensystem ab. Er folgt Maßnahmen, die quasi auf der taktischen Ebene basieren, auf der operativen und auf der strategischen Ebene. Und es gibt Waffensysteme, die auf diesen Ebenen funktionieren. Und was wir jetzt gerade sehen, ist, dass quasi technologische Entwicklungen es möglich machen, dass wir Waffensysteme haben, die durch eine sehr billige Bauweise plötzlich bis zu strategischer Wirkung entfalten können. Und das ist das Entscheidende zu früher. Früher waren diese Fähigkeiten nur potenten Staaten vorbehalten. Also die USA, potente Staaten der NATO, die Sowjetunion, China konnten es sich leisten, derart potente Waffensysteme zu bauen. Jetzt, durch die Miniaturisierung in der Technologieentwicklung, ist es möglich, dass jeder, wenn er möchte, ein Hochwertwaffensystem bauen kann, das sogar strategisch wirken kann. Also nicht nur auf der taktischen Ebene, wie die Drohne, die den Panzer zerstört, sondern auf der strategischen Ebene wie eine Drohne, die quasi über tausende Kilometer plötzlich zum Einsatz kommt und dort entscheidende Wirkung entfaltet. Und damit ist es natürlich so, dass diese Regeln des Krieges zum Teil, so scheint es, auch neu geschrieben werden. Ja, es gibt ja diese große Diskussion auch immer im Militär, Revolution of Military Affairs, also erleben wir gerade so etwas. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, um aus der Vergangenheit zu zitieren, die Erfindung des Steigbügels oder die Armbrust als Beispiel.
Der Steigbügel beim Pferd.
Der Steigbügel beim Pferd war also eine ganz entscheidende Erfindung auch für den Ritter, um überhaupt im Pferd bleiben zu können als gepanzerter Reiter. Steigbügel, Armbrust, Bogen, Schützen, quasi, oder der Bogen selber, das Schwarzpulver, die Eroberung der Luft und so weiter und so fort. Das waren also solche Revolution of Military Affairs, in letzter Konsequenz auch die Atombombe. Findet das jetzt gerade statt? Wird heftig diskutiert. Aus meiner Sicht sehen wir, das, was gerade passiert, ist im Prinzip, dass die Drohne aufgrund der Billigkeit der Herstellung quasi dazu führt, dass sie quasi durch alle Domäne jetzt quasi eingesetzt wird. Das ist das eine. Und das zweite ist, in dem Moment, wo die Drohne mit künstlicher Intelligenz verknüpft wird, also wo uns ganze Drohnenschwärme vollautonom angreifen, da werden wir dann sehen, dass wir wirklich eine Revolution erleben, deren Konsequenzen uns wir noch gar nicht bewusst sind. Und alles zeigt auch in diese Richtung. Wie zum Beispiel jetzt einer der Gründe, warum es der Ukraine gerade besser geht, ist, weil die Ukraine Drohnen einsetzt, die KI unterstützt, bereits in der Lage sind, selbstständig Ziele zu bekämpfen, wie zum Beispiel Logistikrouten der Russen im Süden der Ukraine, in den besetzten Gebieten. Der Panzer zum Beispiel hat also nach wie vor seine Wirkung und seine Rolle, weil es die einzige Möglichkeit, dass man geschützt, also mit Panzerung faktisch und Kampfkraft, mit hoher Beweglichkeit relativ rasch Gelände in Besitz nehmen kann. Aber, und das ist das Entscheidende, er wird das in Zukunft nur dann können, wenn er quasi geschützt wird im Bereich der Nahbereichsverteidigung gegen zum Beispiel ganze Schwärme von Drohnen. Denn diesen Schutz braucht es, um quasi seine Wirkung weiter entfalten zu können. Und das Paradoxe ist, dass wir gerade, wir haben das heute schon mal angesprochen, eine Situation erleben, die eigentlich einen Rückwärtsschritt trotz technologischer Entwicklungen aufzeigt, nämlich der Umstand, dass wir faktisch wieder wie im Ersten Weltkrieg gefangen sind in einer Pattsituation, wo im Moment noch nicht absehbar ist, welche Waffe oder welches Waffensystem oder welche Fähigkeiten müssen erfunden werden, um diesen Drohnen quasi Herr zu werden. Das ist die große Frage, die sich stellt, aber die Antwort ist noch offen.
Wird der Krieg dadurch symmetrisch, dass auf einmal ein mittelgroßes Land wie Österreich auf Augenhöhe kämpfen könnte, rein theoretisch mit einem größeren Land, wo man früher noch gescherzt hat, ja, da müssen wir uns eh kampflos ergeben und jetzt auf einmal mit automatisierter Kriegsführung kann auch ein Land mit einer relativ kleinen und vielleicht gar nicht so kriegswilligen Bevölkerung gegenhalten, wenn ein größeres Land versucht, das anzugreifen oder gar zu erobern?
Du bist also absolut am Punkt. Ich gebe dir zwei Beispiele, die wir jetzt ja praktisch auch immer wieder diskutiert haben. Das eine ist der Kampf der Ukraine gegen Russland, der scheinbar übermächtige Gegner, der durch die innovativ agierende Ukraine quasi in eine Pattsituation gezwungen ist. Aber das andere Beispiel ist auch der Iran, wo die mächtigen US-Streitkräfte es nicht schaffen, den Iran so zu besiegen, wobei wir definieren müssten, was heißt jetzt wieder Sieg, dass der Iran quasi faktisch die Straße von Hormuz freigibt. Denn die Amerikaner und auch die Israelis haben zwar quasi eine Schlacht nach der anderen gewonnen und den iranischen Streitkräften schwerste Verluste beigebracht, aber solange die Iraner immer noch die bewaffnete Macht in ihrem Land sind, solange sie quasi faktisch billige Systeme wie eben Drohnen einsetzen können, um wichtige Schiffsfahrtrouten zu bedrohen, solange ist dieser Konflikt ungelöst. Und da sieht man wieder, es scheint so, dass der Krieg sich so verändert, dass faktisch der scheinbar Unterlegene aufgrund der technologischen Möglichkeiten plötzlich Fähigkeiten hat, die einen potenziellen, viel stärkeren Gegner schwach erscheinen lassen.
Wir sprechen ja auch über sogenannte LAWS, also Lethal Autonomous Weapon Systems. Ist das eine Möglichkeit für das postheroische Europa oder zumindest zu weiten Teilen postheroische Europa, nicht Roboter, das ist ein guter Fortschrittversprecher, sondern das postheroische Europa doch verteidigungsfähig zu werden, indem wir sagen, wir wollen nicht kämpfen, wir können uns Roboter bauen und heranzüchten, die für uns kämpfen. Und damit wären wir doch eine militärische Großmacht, die nicht expansiv ist, aber die sich verteidigen kann, ohne das Leben ihrer ohnehin knapp gesäten jungen Bevölkerung aufs Spiel zu setzen.
Ja, was mir an diesem Gedanken nicht gefällt, ist Folgendes, dass wir aus unserer Bequemlichkeit heraus sagen, wir outsourcen den Kriegern die Maschine, die Maschinen sollen das für uns erledigen und damit wir weiter unser schönes Leben leben können. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Der Krieg ist das Schlimmste, was der Mensch sich selbst und anderen antun kann. Und diese Entscheidung muss man bewusst treffen oder auch bewusst im Prinzip die Entscheidung treffen, sich aus diesem Krieg wieder zurückzuziehen. Und das kann die Maschine nicht, denn die Maschine wird das optimiert durchführen, solange bis sich keine Wärmequelle mehr bewegt. Darum lehne ich das aus meiner Sicht ab. Es ist auch so, dass wir aus meiner Sicht auch radikal darüber nachdenken sollten, ob die künstliche Intelligenz, so wie das Orakel von Delphi, quasi uns alle Fragen beantworten wird in Zukunft, ob wir das alles quasi auch an die KI auslagern möchten. Auch die Entscheidung über Leben und Tod, wie wir schon gerade angesprochen haben. Und das sollten wir als Mensch nicht tun, denn ich glaube, dass der Mensch einzigartig ist. Ich glaube, dass menschliche Vernunft einzigartig ist und ich glaube nicht, dass eine Maschine jemals menschliche Vernunft entwickeln kann. Und trotz all dem Schrecken, den es gibt, ist es mir immer noch wohler zu wissen, dass ein Mensch eine Entscheidung trifft über Leben und Tod als die Maschine. Denn der Mensch hat aufgrund seiner Besonderheit, und das hat er in der Geschichte trotz blutigster Auseinandersetzungen immer wieder auch gezeigt, eine Besonderheit, die ihn unterscheidet von der Maschine, und das ist zum Beispiel der Umstand, Gnade zu geben.
Wenn das keine Option für Europa ist, was muss Europa, ich weiß, das ist jetzt zum Abschluss eine große Frage, aber ich muss sie stellen, weil ich möchte konstruktiv enden, wenn Europa den Krieg nicht outsourcen kann, wenn wir keine digitalen oder KI-Kabinettskriege haben, also wo man sagt, damals eben hochprofessionelle Armeen fernab der Zivilbevölkerung, die gegeneinander kämpfen, wenn das keine Option ist, dass wir jetzt sagen, Roboter, die gegeneinander kämpfen und deswegen keine Menschen töten oder nicht zwangsweise, was ist dann die am ehesten sinnvolle und effektive Strategie, die Europa jetzt verfolgen sollte?
Ja, so unangenehm das klingt, es braucht trotzdem die Bewaffnung, es braucht trotzdem die militärische Stärke, um zu vermitteln, dass man eben nicht bereit ist, quasi faktisch einen Konflikt sich aufzwingen zu lassen. Also kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Und aus meiner Sicht ist da sehr viel Wahres daran. Wenn man also im Prinzip eine Streitkraft hat in Europa, der einzelnen Staaten gemeinsam oder auch vereinzelt und in einem gemeinsamen sicherheits- und verteidigungspolitischen Bündnis, um zu sagen, seht her, das sind wir Europäer, wir sind ein starker Wirtschaftsraum, wir sind Hochtechnologieregion, wir haben Bevölkerungen, die wir weiterentwickeln wollen und wir sind auch bereit, bis zum Äußersten zu gehen, wenn es darum geht, das zu verteidigen. Aber wir wollen nicht aggressiv und expansiv wirksam werden, sondern jeder ist willkommen, der zu uns kommt. Aber ein Teil quasi unseres gemeinsamen Verständnisses ist eben auch diese Abwehrbereitschaft. Und ich glaube das sehr wohl, und das hat auch die Geschichte immer wieder gezeigt, ein derartiges Szenario anhalten kann und dafür sorgen kann, dass es nicht zu einer Aggression gegenüber diesem Raum kommt.
Jetzt muss ich aber trotzdem kurz nachfragen, weil man hört immer wieder, dass es, ich habe es anfangs auch gesagt, so und so viel Kapazitäten gibt, so und so viel Gerät gibt, aber es scheitert eigentlich daran, dass wir nicht genug zusammenarbeiten, nicht genug kooperieren, es kein militärisches Schengen gibt beispielsweise, dass man Truppen von A nach B ohne Probleme transportieren kann oder Waffen miteinander interoperabel sind. Also auf das Allgemeine können wir uns alle einigen, aber im Detail schaut es dann wieder anders aus. Da kommen dann französische Begehrlichkeiten, deutsche Begehrlichkeiten, wir kommen mit der Neutralität und so weiter und so fort.
Du bist am Punkt und die Ursache ist leider eine bittere, denn die Betroffenheit ist immer noch zu gering, als dass man wirklich mit Ernsthaftigkeit an diese Sache herangehen würde. Es muss also leider mehr passieren und es muss mehr Betroffenheit entstehen, dass man bereit ist, quasi diese Dinge zu verändern und diese Befindlichkeiten zu überwinden. Die Vernunft würde eigentlich einfordern, dass man das bereits tut, bevor es überhaupt zu schrecklichen Dingen kommt. Aber leider ist die menschliche Geschichte voller Beispiele, wo man sehen kann, dass es zuerst dazu kommen muss, dass quasi das Glas zerbricht und die Milch verschüttet ist, bis man wieder bereit ist, sich die Dinge ernsthaft zu betrachten und auch zu verändern.
Also es muss etwas passieren, damit etwas passiert. Mit diesem Schlusswort danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist kein schönes Schlusswort, aber ich glaube, es ist ein für unsere Zeit passendes Schlusswort.
Ich sage danke für deine Zeit und das Vertrauen und trotzdem gebe ich dir mit, quasi auch als Historiker, dass die Menschheit es immer wieder geschafft hat, in Extremsituationen zu erkennen, dass sie quasi nur ein Stückchen vor dem Abgrund ist und dann doch den entscheidenden ein, zwei Schritte zurückgemacht hat und wieder von vorne begonnen hat. Und davon bin ich zutiefst überzeugt, dass das auch in Zukunft der Fall sein wird.
Haben wir doch ein positives Schlusswort gefunden. Danke.
Danke dir.
Damit sind wir einmal mehr am Ende einer Folge von Recht politisch angelangt. Ich möchte mich auch bedanken bei all denjenigen, die diesen Podcast unterstützen, vor allem bei denjenigen, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Das ist mir wirklich, wirklich, wirklich viel wert, nicht nur im buchstäblichen Sinne, sondern auch im, ja, kann man so sagen, psychischen Sinne, einfach zu wissen, dass da Menschen sind, die diesen Podcast hören, die zu schätzen wissen, was ich da mache. Ich mache das sehr gerne, aber es macht trotzdem einen kleinen psychologischen Unterschied, wenn man weiß, dass jemand auch auf den Spenden-Button drückt und sagt, das ist mir was wert, eine kleinere Summe oder auch eine größere Summe, die jetzt da auch eingegangen ist. Ich weiß nicht, ob ich die Namen erwähnen soll, aber dementsprechend jetzt hier unbekannterweise auch ein großes Danke an die etwas größere Spendensumme. Danke, 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 beziehungsweise den noblen Spender, die noble Spenderin dahinter. Und jetzt möchte ich auch nochmal zum Abschluss betonen, dass natürlich auch andere Formen der Unterstützung sehr wichtig sind. Also Feedback, wenn ihr diese Folgen teilt, wenn ihr den Podcast auf der Plattform eurer Wahl positiv beurteilt, einfach die Sichtbarkeit wird dadurch erhöht. Und ich möchte keinen Riesen-Podcast werden mit Hunderttausenden von Followern. Dazu ist das Thema auch zu nischig. Dazu ist auch Deutsch, wenn nicht nischig, aber trotzdem nicht groß genug. Aber es ist mir trotzdem wichtig, wenn ich weiß, dass zumindest diejenigen, die sich für Weltpolitik ernsthaft interessieren und nicht nur auf der YouTube-Akademie irgendwie sich ihr Wissen zusammenstoppeln und vielleicht manchmal auch einfach nur jede Propaganda glauben, die es da draußen gibt. Und es gibt sehr viel davon. Es ist mir sehr wichtig, wenn diejenigen, die sich ernsthaft für Weltpolitik interessieren und für Fakten da draußen interessieren, ich weiß, jeder sagt Fakten, aber ich beanspruche sie wirklich für mich, dass diejenigen hier in diesem Podcast eine vertrauenswürdige Quelle finden und wissen, wer dahinter steht. Und bevor ich da jetzt eine Zusatzfolge spontan aufnehme zur Frage der Desinformation und von Desinformationskampagnen und was man glaubt und was man nicht glauben soll und dass man wachsam bleiben soll und vielleicht bin ich für andere ja auch ein Propagandakanal, was weiß ich, höre ich auch schon wieder auf. Einmal noch am Ende danke und ganz am Ende meine übliche Schlussformel, je nachdem zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.